Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Das Märchen geht weiter. Corey Gauff ist ins Achtelfinale eingezogen. Nach einem, man muss es schon fast sagen, Zittersieg gegen Polona Herzog wird sie jetzt am Montag gegen Simona Halep im Achtelfinale stehen. Dazu gab es einige fantastische Herrenmatches. Andy Murray und Serena Williams mussten verschoben werden mit ihrem Mixed und ihrer ersten Runde. Herzlich willkommen zu unserer fünften Ausgabe von der Erdbeerzeit hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Auch heute war das relativ gut, der Tag.
Ist einiges passiert. Man kann ja die Befürchtung haben, wenn so etwas wie am Montag vonstatten geht, dass so viele große Namen ausscheiden, also zum Beispiel Alexander Zverev von Stefanos Tsitsipas, dass es danach ein bisschen lahm werden kann an den darauf folgenden Tagen, also eben den Tagen, die dann diesem Teil der Auslosung folgen. Aber das war heute nicht der Fall. Es war wieder einiges los. Wahrscheinlich das bisher beste Match des Turniers und dann jetzt natürlich am Abend wahrscheinlich das spektakulärste irgendwo schon und sicherlich das am meisten Aufmerksamkeit bekommen wird. Wann hat man das schon mal, das Samuel L. Jackson über Tennis twittern?
Und Bill Simmons. Wenn Bill Simmons über Tennis twittern, dann ist der Hype wirklich groß. Also Bill Simmons habe ich noch nie über Tennis twittern sehen.
Oh, dabei sagt er immer, dass er ein Riesenfan von Martina Navratilova und Chris Evert war.
Ja gut, die sind allerdings jetzt auch schon seit ein paar Jahren in Rente, ne?
Das muss man auch dazu sagen. Und um gleich mal hier den Dings zu ziehen, das war natürlich auch Spielerin, die extrem jung schon überzeugt.
Absolut. Corey Gauff ist mit ihren 15 Jahren und etwas mehr als 100 Tagen ins Achtelfinale eingezogen. In einem ganz, ganz großen, dramatischen Spiel heute gegen Polona Herzog hat sie mit 3:6, 7:6 und 7:5 gewonnen. Den Tiebreak im zweiten Satz gewann sie mit 9:7. Aber Polona Herzog führte schon mit 6:3 und 5:2, hatte insgesamt 2 Matchbälle und konnte das nicht durchziehen, weil sie unglaublich verkrampfte im zweiten Satz, weil sie anscheinend über die Chance nachdachte, hier ins Achtelfinale einzuziehen. Sie war schon mal in der dritten Runde, hatte da aber das Achtelfinale nicht erreicht und hier hatte sie die ganz große Chance und hat vielleicht das Nachdenken angefangen. Was ab Mitte des zweiten Satzes mit Polona Herzog los war, ist halt nicht so richtig leicht zu erklären. Corey Gauff hat ihre Nerven behalten, hat diesen Tiebreak mit 9:7 gewonnen in einem Slice-Duell. Und im dritten Satz hat sie dann bei 6:5 das entscheidende Break geholt und den Satz mit 7:5 und das Match dann auch gewonnen. Corey Gauff ist die siebtjüngste Spielerin der letzten 35 Jahre, die die letzten 16 bei einem Major-Turnier erreicht hat und die erste seit 23 Jahren, seit Anna Kournikova, die 1996 die US Open ins Achtelfinale, bei den US Open ins Achtelfinale gekommen ist. Das war das ganz große Drama. Es war kein wirklich großartiges Spiel, das muss man auch dazu sagen. Da sind die Nerven wirklich durchgekommen. Aber am Ende hat sich Coco Gauff dann durchgesetzt und das ist eine beeindruckende Geschichte.
Ja, fangen wir mal an, es ein bisschen auszupacken, was wir hier präsentiert bekommen haben. Was war mit Polona Herzog los? Wahrscheinlich waren es die Nerven. Sie hat jetzt noch keine Pressekonferenz gegeben, aber man kann davon ausgehen, dass es auch für sie, zumindest im Laufe des Matches, zum größten Match ihres Lebens wurde. Sie hat sicherlich schon wichtigere Matches gespielt, aber der Center Court ging ab. Es war ja vorher auch schon klar, dass die BBC das ganz bewusst hier in diesen Slot gelegt hat, des Tages oder darum gebeten hatte. Polona Herzog wird um die Aufmerksamkeit gewusst haben, die dieses Match bekommen hat. Und ich denke, was man am Anfang gesehen hat, sie hat Gauff sehr ernst genommen. Sie kam ihm in den Plan rein und der Plan wirkte so ein bisschen, hallo, mein Name ist Polona Herzog und hier ist meine ganze Sammlung an Spinschlägen, die ich kann. Und hat Gauff, die ja hier ein bisschen ähnliche Fähigkeiten wirklich wie eine junge Venus Williams gezeigt hat, nämlich super athletisch in der Defensive und sehr schnell dann im Angriff, dass sie da das switchen kann, wechseln kann zwischen den beiden, das hat sie so ein bisschen ausbremsen können dadurch, dass sie wirklich eben Gauff wenig gleiche Bälle am Anfang gegeben hat. Und sie hat gut serviert, zumindest zum Anfang hin. Eigentlich hat sie, wenn sie den ersten Aufschlag reinbekommen hat, das ganze Match über gut serviert. Am Ende steht hier ein bisschen trostlose Zahl von 47% erster Aufschläge drin. Und wenn man das Match jetzt ganz nüchtern anguckt, da ist es verloren worden für Polona Herzog. Sie hat am Ende mehr Punkte gewonnen, 108-102, aber sie hat eben nur 47% erste Aufschläge reinbekommen. Bei Gauff waren es 71%. Und das war der nüchterne Unterschied, aber ich denke, eben der wirkliche Unterschied waren am Ende die Nerven von Herzog und die Realisation, hey, ich bin hier vielleicht in meinem größten Karrierematch überhaupt.
Das war eine ziemliche Wackelei Ende des zweiten Satzes, weil beide unglaublich viel mit dem Slice dann auch gearbeitet haben. Zwischendurch gab es Rallyes, wo beide nur den Ball wirklich rübergeschubst haben. Da wollte keiner einen Fehler machen. Und am Ende hat dann meistens Polona Herzog den Fehler gemacht. Man muss natürlich mit ihr fühlen, weil es war eine Riesenchance für sie. Sie hatte zwei Matchbälle, die hat dann Coco Gauff dann abgewehrt. Aber Polona Herzog kann sich da eigentlich nur an die eigene Nase fassen, weil das hat sie nicht durchgezogen. So kritisch muss man dann ja auch mal sein.
Ja, und da gehen wir doch auch nochmal auf Statistik-Board, was wir hier vor uns haben, einfach, weil ich glaube, da auch noch ein weiterer Schlüssel steckt. Am Ende hat das ganze Match 210 Punkte gehabt und davon waren 93 länger als 4 Schläge. Und dass es so hoch ist, also dass es fast 50% ist, das sieht man in einem Rasenmatch einfach selten. Und am Anfang hat die Taktik für Herzog natürlich was gebracht. Herzog hat es so geschafft, wirklich Gauff eben nicht den Rhythmus zu geben. Und es war nicht einfach nur ein bisschen Slice reingeschoben, sondern es war klug gemacht. Aber zum Ende hin hätte sie die Taktik wechseln müssen, denke ich. Und sie hat eigentlich die Waffen im Spiel, gerade auch bei einem Center Court, der den Spin hier gut angenommen hat, dass sie die Punkte hätte etwas abkürzen können, dass sie Gauff vielleicht etwas weiter hätte wegdrücken können, um dann eben auch mal mit mehr Risiko auf die Angriffe zu gehen. Aber für mich wirkte das, als wenn sie gehofft hat, Gauff gibt das hier nervlich weg. Aber wenn wir es gemerkt haben, letzten Tagen, Gauff gibt es nicht einfach weg. Und von daher, für Herzog war das sicherlich in den Sätzen 2 und 3 eine vertane Chance, aber wir müssen dann halt auch wirklich sagen, meine Güte, dass Gauff das mit 15 Jahren so hinbekommt und eben so kritische Situationen in den Sätzen 2 und 3 übersteht, das ist schon ziemlich beeindruckend. Das haben halt wirklich noch nicht viele in dem Alter geschafft oder viele in dem Alter haben noch gar nicht die Chance bekommen.
Ja, absolut. Und ich habe es ja gesagt, seit 23 Jahren hat es keine 15-Jährige mehr geschafft in ein Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Und Anna Kunikova war die Letzte. Da hat man natürlich dann aber auch das Beispiel gesehen, dass so ein Stern dann wieder verglühen kann. Aber ihre Eltern bzw. die Leute um sie herum machen einen relativ geerdeten und Down-to-Earth-Eindruck, sodass man nicht die Angst haben muss vielleicht, dass sie jetzt wirklich verheizt wird in den ersten Jahren. Sie steht jetzt schon unter den Top 150 der Weltrangliste, ist von Platz 313 gestartet. Sie darf aber im Moment in ihrem Alter nur 10 Turniere im Jahr spielen, 2 mit Sondergenehmigung. Wahrscheinlich wird sie die US Open dann auch noch mitspielen. Sie trifft jetzt, beziehungsweise lass uns nochmal gerade beim Spiel bleiben, weil Coral Gauff hat es heute wirklich hervorragend verstanden, im dritten Satz dann ihre Nerven zu bewahren. Da haben wir eben da schon drüber gesprochen, dass sie dann selber dann nochmal Breakbälle gegen sich hatte, dass auch Polona Herzog nochmal den Aufschlag durchbrechen konnte, dass sie sich davon wieder erholt hat. Das ist eine ganz große Eigenschaft und Coral Gauff geht mit einem großen Selbstbewusstsein hier in diese Matches rein. Hatte ja auch nach ihrer ersten Runde gesagt gegen Venus Williams, dass sie dieses Turnier gewinnen möchte. Und das hat man nicht als überheblich abgetan, sondern als sehr selbstbewusst. Und da ist ja immer mal wieder ein schmaler Grat, aber Coral Gauff scheint wirklich zu wissen, was sie möchte.
Ja, du hattest ja gerade auch Anna Kunikova erwähnt und da können wir mal herausarbeiten. Anna Kunikova ist wahrscheinlich ein bisschen falsch in Erinnerung geblieben, wirklich so als das Model auf dem Tennisplatz, aber sie war eine sehr kompetente Spielerin, war eine richtig gute Doppelspielerin, ist ins Einzel im Einzel in die Top 10 reingekommen, Karriere ist dann relativ kurz gewesen, aber was Kunikova die ganze Zeit im Weg stand, das war ihr Aufschlag, der einfach nicht auf dem Level war, wie sie es gebraucht hätte, um auch im Einzel ganz, ganz große Erfolge zu haben. Und hier sehe ich schon einen Unterschied zu jemandem wie Gauff. Gauff konnte sich heute im dritten Satz auf diesen Aufschlag verlassen. Sie hat hinter dem ersten Aufschlag 82% der Punkte, 14 von 17 gewonnen. Herzog hat nicht überragend retourniert, aber Gauff hat es da einfach wirklich gut gemacht. Und wenn sich auf sowas verlassen kann, schon so früh auch in der Karriere auf sowas verlassen kann, der wird natürlich die Chance bekommen, den Rest des Spiels zu entwickeln. Und man sieht schon noch bei ihr, hey, da sind noch so ein paar Sachen, die sie entwickeln kann. Was mir an ihr gefällt, ist zum Beispiel der zweite Aufschlag. Aber ich denke, sie kann noch ein bisschen mehr Power in ihren Aufschlag reinbekommen. Sie kann ein bisschen mehr Power in die Grundschläge reinbekommen. Sie wird noch mehr in ihren Körper wachsen. Also da ist riesiges Potenzial. Aber wenn sie den Aufschlag hat, auf den sie sich stützen kann, dann kann sie diese Entwicklung, die ihr auch noch bevorsteht, in Ruhe angehen. Und ja, sie hat jetzt eine riesige, wahrscheinlich eine zu große Herausforderung in der nächsten Runde, aber was sie hier in der ersten Woche von Wimbledon gemacht hat, war die Geschichte des Turniers, keine Frage, und einfach eine 1A beeindruckende Leistung.
Sie wird jetzt im Premium-Spot am Montag gegen Simona Halep spielen. Die hat heute mit einer sehr beeindruckenden Leistung Viktoria Azarenka auseinandergespielt. Sie lag 1-3 im ersten Satz zurück, und hat dann nur noch ein einziges Spiel verloren. Simona Halep scheint hier in wirklich guter Form hergekommen zu sein. Simona Halep und Rasen, das war nicht immer nur Freundschaft. Und jetzt trifft sie auf Corey Gauff. Sie ist natürlich die absolut große Favoritin, aber sie wird sich wahrscheinlich dann auch so ihre Gedanken machen, wie sie das Match dann gegen Corey Gauff aufziehen wird.
Ja, ich denke, was hier nicht unbedingt passieren wird, ist, dass es an den Nerven scheitern wird. Natürlich, Simona Halep hat Matches in ihrer Karriere dabei gehabt, wo es nicht so gelaufen ist, wie sie das wollte. Wir schauen uns die French Open an, gegen Anisimova zum Beispiel, wo sie ein Match verloren hat, bei dem man vorher dachte, na okay, sollte sie eigentlich im Griff haben. Aber ich glaube, dass ihr dieses Matchup im Moment noch zugutekommen wird, hier gegen Corey Gauff. Sie hat heute verdammt gut retourniert gegen Azarenka. Azarenka hat am Ende 4 von 17 Punkten hinter dem zweiten Aufschlag gewonnen. Und ja, der zweite Aufschlag von Gauff ist besser als der von Azarenka. Aber Halep hat heute einfach wirklich so ein bisschen diese Aufschläge, ja, so wie Fußbälle gesehen und hat die dann auch dementsprechend untergebracht. Und das war eine blitzsaubere Leistung von Halep. Ist am Anfang kurz zurückgefallen und hat dann das Spiel total im Griff gehabt. Und Azarenka hat keine gute Leistung gebracht, aber Halep hat sie ihm auch keine gute Leistung bringen lassen. Und das würde ich erwarten, dass wir das Niveau auch von Halep sehen. Und für Halep ist es eben nicht das Match des Lebens, oder das größte Match des Lebens, wie es für Herzog heute der Fall war. Halep hat sowas schon ein paar Mal hinter sich. Und ich gehe davon aus, dass sie am Montag gewinnt. Dann wird wahrscheinlich immer noch aller Fokus auf diesem Match sein, alleine weil Gauff dabei ist.
Simona Halep gegen Corey Gauff ist eins der Achtelfinals, was wir am Montag sehen werden. Das nächste Achtelfinale, das wir am Montag sehen werden, ist das zwischen Karolina Muchova und Karolina Pliskova. Muchova hat gegen Annette Kontaveit gewonnen in 2 Sätzen und hat hier wirklich eine sehr erwachsene Leistung heute gezeigt. Karolina Pliskova hat in einem sehr unterhaltsamen Match heute gegen Xie Shouwei gewonnen mit 6:3, 2:6, 6:4. Pliskova und Xie Shouwei haben dreimal jetzt gegeneinander gespielt. Dreimal ging es über 3 Sätze, dreimal war es sehr eng. Heute konnte Pliskova wieder gewinnen mit 6:4 im dritten Satz und hat gerade im dritten Satz ihr Spiel durchgezogen und ihr Spiel durchbringen können und hat sich nicht durcheinander bringen lassen von dem unorthodoxen Spiel von Jay und hat das meiner Meinung nach sehr souverän am Ende gemacht. Karolina Pliskova kommt ja sowieso mit viel Selbstbewusstsein hier nach Wimbledon durch ihren Sieg in Eastbourne, aber sie macht hier im Moment auf mich einen hervorragenden Eindruck.
Ich glaube, wenn sie das Turnier gewinnt, dann wird sie auf dieses Match zurückgucken. Denn es war eng. Am Ende hat sie nur 5 Punkte mehr gewonnen, wobei der dritte dann wirklich einen Unterschied gemacht hat, wo sie die bessere Spielerin war. Sie hatte ja vorher angekündigt, hey, das Match liegt auf meinem Schläger. Wenn ich genug erste Aufschläge reinbekomme, wenn ich genug kurzen Punkte gewinne, dann werde ich das für mich entscheiden. Und genau das hat sie im dritten Satz geschafft. Sie hatte 74% erste Aufschläge drin. Sie hat 22 der 36 Punkte im dritten Satz gewonnen, die kurz waren, also unter 5 Schlägen. Und dadurch hat sie es gewonnen. Und natürlich waren wieder so ein paar Zauberstückchen, Kabinettstückchen auch drin. Und die hat meistens Higier für sich entschieden. Aber Pliskova hat eben ihr Spiel durchziehen können. Und wie gesagt, falls sie das hier gewinnt, und ich denke, Chancen sind ziemlich gut, dass sie selber in diesem Turnier kommt, dann wird sie wahrscheinlich auf diesen Match gucken und denken, jo, ich bin eben hier nicht ausgeschieden, wie es zum Beispiel einer Halep im letzten Jahr ja gegen Higier passiert ist, sondern ich bin hier wirklich durchgekommen.
Und du hast es gesagt, dieses Spiel selber durchziehen, dieses sich nicht auf das Klein-Klein von Higier einzulassen. Ich glaube, das ist dann auch das ganz Wichtige. Wir haben Jason jetzt in ganz vielen großen Matches gesehen bei Grand-Slam-Turnieren. Immer so im dritten Runde, Achtelfinale. Letztes Jahr Simona Halep. Dieses Jahr bei den Australian Open gegen Naomi Osaka. Und immer, wenn die Gegnerinnen dann das gewonnen haben, dann kamen sie auch hinterher weiter und weit, weil erweist sich halt immer wieder als ein ganz großer Stolperstein. Und sie hat hier ja auch die Herzen der Fans dann so ein bisschen im Sturm erobert, durch lustige Interviews zum Beispiel im Schweizer Fernsehen. Sie ist halt ein absoluter Typ. Und daran vorbeizukommen, ist unglaublich schwierig.
Ja, aber Pliskova hat es eben geschafft. Und dazu hat auch beigetragen, wie effektiv sie am Netz war. Ich glaube, Das können wir auch nochmal herausstreichen. Es ist nicht so gewesen, dass es ihr in ihrer Karriere immer super leicht gefallen ist, aber heute hat sie meiner Meinung nach gut gewählt, wann sie ans Netz kommen sollte und hat da dann auch eine super Bilanz gehabt und hat da dann auch so ein bisschen diese Ballwechsel unterbrechen können, die sie eben gerne aufzieht, hat die auch unterbinden können. Und das ist natürlich etwas, was ihr nochmal zusätzlich Selbstvertrauen geben könnte, gerade auch, weil Nächste Runde wartet eben Muchova. Muchova ist nicht Hige, aber Muchova hat schon gewisse Anleihen davon. Er ist unglaublich variables Spiel. Die weiß auch, wie man einen Slice einsetzt. Die weiß auch, wie man einen Court breit macht. Die weiß auch, wie man ein Netz angreift. Also, da bin ich gespannt, ob Pliskovas Schlagtraining gegen Hige ihr dann noch helfen wird am Montag.
Pliskova gegen Muchova ist das zweite Achtelfinale. Zhang Zhuai gegen Dajana Jastremska ist das dritte Achtelfinale. Jastremska gewann heute gegen Viktoria Golubic in der überraschungsdritten Runde mit 7-5 und 6-3. Jastremska hatte vorher gegen Sofia Kenin gewonnen. Golubic hatte Julia Putintseva aus dem Turnier genommen, die ja ihrerseits schon Naomi Osaka besiegt hatte. Jastremska mit einer wirklich guten Leistung, konzentrierten Leistung. Sie war die bessere Spielerin. Und Zhang Zhuai hat so ein bisschen davon profitiert, dass Caroline Wozniacki sich heute vielleicht selber auch rausgenommen hat. Wozniacki lag 4-0 in Führung im ersten Satz, verlor dann innerhalb der nächsten 15 Minuten die nächsten 6 Spiele. Und im zweiten Satz legte sie sich dann mit dem Schiedsrichter und dem Hawkeye an und kam dann komplett aus dem Tritt und hat sich dann wirklich auch selber rausgeschossen. Zhang Zhuai zum ersten Mal in ihrer Karriere im Achtelfinale in Wimbledon. Zhang Zhuai gegen Jastremska, auch eine Achtelfinalbegegnung, die wir so nicht erwartet haben.
Ja, aber eine, die Spaß machen könnte. Das ist ein guter Kontrast. Das hat man heute auch bei Jastremska gegen Golubic gesehen. Jastremska hat einfach wirklich wesentlich mehr Power gehabt. Wahrscheinlich 20, 30 km/h angefangen beim Aufschlag hin zu den Grundschlägen, die sie mehr hatte. Golubic ist ja eine, die durchaus klug ist auf dem Platz, die durchaus weiß, wie man so einen Match aufzieht und wie man eine Gegnerin wie Jastremska nerven kann. Und das war am Anfang auch so ein bisschen der Fall, als sie 5-2 davongezogen ist. Und dann hatte Jastremska einen Medical Timeout genommen, hat dann nachher gesagt, es war wegen der Schulter. Sie steht so ein bisschen im Ruf, öfter mal einen Medical Timeout zu nehmen, wenn es eng wird. Gucken, ob das mit dem Alter noch so bleibt. Sie wurde dann auch auf der PK danach gefragt, hat gesagt, wie, es wäre die Schulter, aber sollte alles gut sein fürs nächste Match auf jeden Fall. Danach hat Jastremska so ein bisschen ihren Weg auf den Platz gefunden und hat ihren Power-Vorteil dann klar für sich genutzt. Und ich bin jetzt wirklich gespannt auf ihr nächstes Match gegen Zhang. Was mir bei Zhang einfach so gut gegen Caroline Wozniacki gefallen hat, war, wie sie in der Lage war, sich zu bewegen. Und sie bewegt sich unglaublich smooth auf dem Rasen. Sie lehnt sich in viele der Schläge rein. Sie kommt selten in Straucheln. Sie ist nicht eine von den Spielerinnen und Spielerinnen, wo man denkt, meine Güte, stolpert aber auch eher über den Rasen, sondern das sieht alles sehr locker aus, sehr leicht aus. Und das hat mir heute gefallen, wie sie das gegen Wozniacki gemacht hat und Wozniacki sich da selber auch so ein bisschen ein Bein gestellt mit ihrem Rumgeschimpfe. Aber gut, sie wird es verkraften können, hier zu verlieren. Und jetzt kann man sehr gespannt sein, was in diesem unteren Viertel von Halep, Gauff, Zhang und Jastremska passieren wird.
Eine von diesen vier Spielerinnen wird das Halbfinale erreichen. Eine von den vier Spielerinnen, Pliskova, Muchova, Petra Martic und Elina Svitolina, wird auch das Halbfinale erreichen. Svitolina gewann heute in 3 Sätzen gegen Maria Sakkari, wobei sie im zweiten Satz auch schon eher wie die sichere Siegerin aussah und dann aber den noch abgeben musste. Im dritten Satz machte sie das dann aber relativ klar mit 6-2. Trifft auf Petra Martic und von allen noch verbliebenen Spielerinnen musste Petra Martic wahrscheinlich bislang am meisten arbeiten. Alle 3 Matches in 3 Sätzen. Jeweils hatte sie sehr kritische Phasen zu überstehen, so auch heute gegen Danielle Collins, die sich mit allem dagegen gewehrt hat, hier auszuscheiden. Aber Petra Martic hat mit ihrem variablen Spiel und mit wenigen Fehlern heute mit 6-4, 3-6, 6-4 gewonnen. Auch ein Spiel, auf das ich mich freue, Svitolina gegen Martic, weil das könnte wirklich sehr stylisch werden, das Match.
Oh, da kann man von ausgehen. Svitolina heute, oder das Match gegen Sakkari lief so ein bisschen, wie wir es angesprochen hatten. Svitolina hat die kürzeren Ballwechsel für sich entschieden. Sakkari ziemlich klar die längeren Ballwechsel. Aber am Ende waren 2 Sachen, die da den Unterschied gemacht hat. Svitolina hat einiges mehr an ersten Auflegen reinbekommen. Und vor allem hat sie wesentlich mehr Returns reinbekommen. Als nicht wesentlich mehr, aber ein gutes Stück mehr Returns als Sakkari reinbekommen. Und das macht in so einem Match dann halt den Unterschied. Am Ende waren es 9 Punkte und die 9 Punkte kamen größtenteils dadurch zustande, dass sie eben besser aufgeschlagen hat, dahinter die Punkte gewonnen hat und dass sie eben so viele Returns reinbekommen hat. Und jetzt kann man gespannt sein, wie das gegen Martic läuft. Martic hat nicht unbedingt die Power von der Sakkari, aber Martic hat im Moment eine unglaubliche Geduld in ihrem Spiel drin. Und die braucht es natürlich gegen Svitolina. Sie wird Svitolina im Endeffekt ausmanövrieren müssen, wird gucken müssen, okay, hier ist jetzt eine Öffnung im Court, da bringe ich jetzt mal ganz sicher den Ball unter oder hier kann ich mal ans Netz kommen. Also das, was sie heute gegen Collins gemacht hat, die sie wirklich mit allem gewehrt hat, Und wie Matic eine der besten Grand-Slam-Spielerinnen des Jahres ist. Und jetzt wird es für Matic darauf ankommen, eben hier klug zu spielen. Ich traue das zu, gegen Svitolina zu gewinnen, halte es aber für eine 50-50-Sache.
Matic hat ein ähnliches Karrierejahr wie Jan-Lennard Struff auf der anderen Seite. Ne? Beide, von beiden sieht man nie so richtig viel. Beide sind eher etwas unauffällig, aber beide spielen sich hier im Moment durch. Und Matic, muss man auch dazu sagen, hat im Moment noch die größeren Erfolge, weil Matic hat das Halbfinale bei den French Open erreicht, hat bei den Australian Open schon gut gespielt, spielt hier wieder gut. Die hat im Moment einen richtigen Lauf, gerade bei den großen Turnieren.
Ja, Viertelfinale bei den French Open. Aber sie hatte ein sehr fantastisches Viertelfinale gespielt. Es war das gegen Wondrouschewa gewesen. Es war so unglaublich unterhaltsam gewesen war. Ja, wird spannend, wer am Ende von Matic und Struff das höhere Jahresendranking haben wird, halte ich noch für einigermaßen offen. Und wie bei Struff gibt es hier natürlich auch so eine Geschichte von, hey, da hat sich jemand neu fokussiert, hat das eigene Spiel effizienter gestaltet. Sie ist ja jetzt mit einem Coach unterwegs, Sanjewska, einer ehemaligen Spielerin, die selber noch relativ jung ist, die fantastische Motivationsreden hält und die Matic anscheinend wirklich hilft, so ein bisschen sich auf das zu konzentrieren, was ihr Spiel stark macht und eben nicht nur den reinen Style in den Vordergrund zu stellen.
Das untere Achtelfinale steht jetzt fest mit den Damen Svitolina gegen Matic, Muchova gegen Pliskova, Simona Halep gegen Cori Gauff und Zhang Zhuai gegen Dajana Jastremska. Kleiner Tipp von dir, wer kommt ins Finale von diesen acht?
Oh, gute Frage. Ja, ich hatte vor dem Turnier Pliskova gegen Halep ins Halbfinale getippt. Ich bleibe mal dabei, dass das Halbfinale wird und dann frag mich mal davor, wer es wird.
Ich sage auch, Pliskova kommt ins Finale. Für mich ist sie jetzt im Moment die große Favoritin, gerade auch wie sie spielt und wie sie heute gegen Jé die Nerven bewahrt hat. Das hat mich schon beeindruckt. Wir sprechen gleich über die Herren und dann auch noch über den Rest der Schützenfests, weil heute hat es nämlich auch noch mit Mixed angefangen. Serena Williams und Andy Murray, deren Partie wurde nach morgen verschoben. Die haben nicht gespielt, aber es gab noch einige andere sehr, sehr nette Ergebnisse. Darüber sprechen wir gleich in unserer Erdbeerzeit hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de.
Hey! Radio Tour, der Radsport-Talk in Kooperation mit Radsportnews.com. Alle News aus der Welt des Radsports. Jede Woche neu im Sportplatz mit Lukas Kruse und Malte Asmus.
Er hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh, mein Rad rutscht ein bisschen.
Radio Tour auf meinsportpodcast.de.
Natürlich beherrscht Cori Gauff heute die Schlagzeilen und warum auch nicht mit 15 Jahren. Aber das beste Match des Tages, das haben heute die Herren David Goffin und Daniil Medvedev gespielt. 4:6, 6:2, 3:6, 6:3, 7:5 heißt es am Ende für David Goffin, der ein atemberaubendes Match gegen Medvedev auf dem Platz 2 war es, glaube ich, beendet hat. Er lag im fünften Satz schon mit Break zurück, konnte das Break zurückholen und dann waren die letzten Spiele einfach wirklich fantastisch, weil beide, ich hab's zu dir im Privaten gesagt, sie haben ein Komplementärspiel meiner Meinung nach, weil da passen Spielstile zusammen. Wir haben zwischendurch mal Matchups, wo man denkt, wow, die beiden kriegen keinen Ball über das Netz geschubst, obwohl sie so gute Spieler sind. Hier sind zwei Spieler aufeinander getroffen, deren Spielstile perfekt zueinander passte und die hier ein fantastisches Match abgeliefert haben. Und das habe ich die über die 3 Stunden sehr genossen, dieses Spiel. Und für David Goffin ist ein Riesenerfolg, hier ins Achtelfinale eingezogen zu sein.
Ja, ich stelle dir mal kurz eine Frage zurück. Was glaubst du, wer hat am Ende mehr Punkte gewonnen und wie viele Punkte mehr hat die Person gewonnen?
Es wird wohl Medvedev gewesen sein, der mehr Punkte hat. Und ich würde jetzt sagen 10 Punkte.
Nee, es war erstaunlichweise ganz anders. Goffin hat 21 Punkte mehr geholt als Medvedev. 165 zu 144. So hat sich für mich auch nicht angefühlt, nee, muss ich sagen.
Mir auch nicht.
Weil es so eng war. Weil es häufig auch so spektakulär war. Und es war so ein Match, das wirklich alles hatte. Es hatte die kurzen Ballwechsel, wo man Medvedev zeigen konnte, wie spektakulär er aufschlagen kann und ein Goffin, wie spektakulär er retournieren kann. Es hatte Ballwechsel dabei, wo so ein bisschen diese klassischen 1-2-3 Punches drin waren, wo halt klug vorbereitet war. Es gab auch ein paar richtig lange, sehr amüsante, oft auch hochklassige Rallyes. Und ich finde, das hat das Match ausgemacht, dass es eben alles geboten hat, was es im Tennis gibt. Und da hast du recht, da sind die beiden dann eben wirklich sehr komplementär. Medvedev, wenn er jetzt ein reiner Verteidigungsspieler nur wäre, dann hätte das hier wahrscheinlich ein bisschen zäh werden können, aber er hat ja eben doch genug Power, um sich mit Goffin anzulegen, und Goffin hat ihn häufig genug ausgekontert und hat einfach eine sehr tolle Leistung gebracht. Und für ihn ist es ja wirklich so ein kleines Comeback hier in den letzten Wochen gewesen, nachdem er so viel Pech hatte in den letzten beiden Jahren mit Verletzungen.
Goffin, die entscheidende Situation war dann halt im fünften Satz, als es eine Situation gab. Medvedev schlägt einen Aufschlag klar ins Aus, aber der Schiedsrichter hat dann overruled. David Goffin hat dann gechallenged, hat gesagt, hier, der war da im Aus, er war dann auch im Aus. Und das hat Medvedev komplett aus der Spur gebracht, hat dann auch wieder Gesten gegenüber dem Schiedsrichter gemacht. So ein bisschen wie vor ein paar Jahren, als Medvedev auch damals in Wimbledon ausgeschieden war, sein Portemonnaie rausgeholt hatte und Münzen auf den Boden hinter die Schiedsrichterin geworfen hatte, hatte er heute dann auch wieder dem Schiedsrichter gegenüber gezeigt, du lässt dich doch kaufen, so mit Handbewegungen. Das war nicht gut und das hat ihn auch aus dem Konzept gebracht am Ende. Und Goffin ist cool geblieben und hat dieses Match mit 7-5 gewonnen. Wir können gerade einmal darauf eingehen, was die beiden so komplementär gut macht, weil beide haben einen unglaublichen flachen Stil, beide haben mit wenig Spin heute gespielt und beide haben mit unglaublich großer Brutalität auf die Bälle eingeschlagen, und das waren so schnelle Rallyes, die da gekommen sind heute, dass mich das einfach komplett begeistert hat.
Naja, und dazu kommt halt natürlich wirklich in Medvedev ein sehr guter Aufschläger. Gerade auch der zweite. Da haben wir heute gesehen, was er teilweise für Topspin-Aufschläge hier auf dem Rasen rausgeholt hat. Und er trifft in Goffin auf jemanden, der halt wirklich in der Lage ist, oder an guten Tagen zum besten Return-Spielern auf der Tour gehört. Und dazu hat Goffin das zweite, was Goffin wirklich auszeichnet, ist eben diese Fähigkeit, die Linien entlang zu gehen. Und dadurch kann er ganz viele Spieler auskontern, wenn er auf einmal eben wirklich Vorhand oder Rückhand die Linie entlang spielt. Aber Medvedev hat ganz viele von denen zurückbekommen. Und Medvedev hatte ja was von einem ganz großen Bruder von Simon. Dadurch, dass er sehr, sehr viele Bälle zurückbekommt, von denen man das gar nicht erwarten könnte, dass er die bei seiner Größe zurückbekommen könnte. Und so hat er wiederum Goffin ausgekontert. Und das, glaube ich, hat zu diesem Unterhaltungsfaktor so beigetragen. Man kann nur hoffen, dass die beiden in Zukunft noch ein paar Mal aufeinandertreffen.
Und vor allen Dingen beide dann fit sind. Das muss man dann ja auch noch dazu sagen. Goffin hatte ja mit vielen Verletzungen dann auch zu tun. Trifft jetzt auch Fernando Verdasco. Der hat sich in drei Sätzen sehr routiniert durchgesetzt gegen Thomas Fabiano. Und Goffin gegen Verdasco, wenn das nicht über 5 Sätze geht, dann weiß ich es auch nicht mehr.
Ja, jetzt hier auch gerade noch aufs Head-to-Head geguckt. Steht 3-3, ja. Wie man es erwarten konnte. Verdasco holt auch seine älteren Tage da nochmal einen hier raus. Ist ja dann gefühlt doch immer bei Grand-Slam-Turnieren da, obwohl es nicht unbedingt immer der Fall ist. Er ist gar nicht ganz so erfolgreich bei Grand-Slam-Turnieren, wie man es denken würde. Gerade hier in Wimbledon, wo er eigentlich doch was mehr vielleicht reißen sollte. Aber er hat seine Auslosung genutzt, erst ins Achtelfinale eingezogen. Diejenigen Zuschauer und Zuschauerinnen, die das wahrscheinlich irgendwie auf Court 12 oder so am Montag zu sehen bekommen, können sich freuen. Das dürfte beste Unterhaltung werden.
Das glaube ich nämlich auch. Benoit Paire trifft auf Roberto Bautista Agut im Achtelfinale. Paire hat sich gegen Jerzy Wesely durchgesetzt in vier ganz, ganz knappen Sätzen. Das war wirklich nur ein paar Punkte, die da den Unterschied gemacht haben, und steht im Achtelfinale nach seinem guten Turnier bei den French Open, steht er auch hier im Achtelfinale. Paire genießt im Moment das Tennisspiel und zeigt wirklich eine gute, gute Leistung seit ein paar Monaten. Und Roberto Bautista Agut hat gegen Karen Khachanov, ja, dem hat er aber nochmal so richtig die Grenzen aufgezeigt. Khachanov mit Rasen nicht unbedingt gut Freund, aber Bautista Agut hat ihn heute fein säuberlich auseinandergenommen.
Ja, und wir hatten gestern immer super solides Tennis gesprochen bei Julia Görges. Das hier war heute super, super, super solides Tennis. Das kann er ja einfach, der Bautista Agut. Und ich würde fast vermuten, dass wir das am Montag dann auch nochmal sehen werden. Seine Bilanz gegen Paire steht bei 6-0. Und er ist natürlich wirklich, also ein bisschen das Gegenteil von Paire. Paire ist so ein elendiger Styler, der so viel kann mit seinen Händchen. Aber Bautista Agut bringt halt fast immer eine wirklich gute Leistung. Und Bautista Agut, kann man unter Umständen sagen, mit der besten Saison bisher seiner Profikarriere. Ich halte es nicht für unmöglich, dass er am Ende des Jahres in die Top 10 einziehen wird. Und da würde natürlich ein Viertelfinale in Wimbledon ordentlich helfen.
Da würde auf jeden Fall ein Viertelfinale helfen. Benoit Paire genießt im Moment das Leben und sein Tennisspiel steht also auch im Achtelfinale gegen Roberto Bautista. Ah, gut. Das dritte Achtelfinale, um das wir uns jetzt kümmern, ist das zwischen Guido Pella und Milos Raonic. Milos Raonic hatte heute gegen Riley Opelka nur im ersten Satz Mühe. Der ging in den Tiebreak, aber dann hatte er Opelkas Aufschlag entschlüsselt. Der kam dann heute insgesamt zu ungefährlich und Raonic hat dann seine absolut größere Erfahrung ausgespielt mit 7:6, 6:2, 6:1 gewonnen. Ich könnte mir vorstellen, dass Riley Opelka ja so ein bisschen aufguckt zu Milos Raonic und dessen Karriere, der jetzt wieder im Achtelfinale steht und der hier eine exzellente Chance hat, hier ganz, ganz weit zu kommen. Er trifft auf Guido Pella, der hat heute gegen Kevin Anderson, ja quasi noch den Rekonvaleszenten, eine famose Partie auf dem Center Court abgeliefert. 6-4, 6-3, 7-6 gewonnen, vor allen Dingen einen der Ballwechsel des Tages heute gehabt, vielleicht sogar der Woche, und steht hier etwas überraschend im Achtelfinale. Aber Milos Raonic wird jetzt, wenn er aufs Draw guckt, wird er denken, ah, oh, Mensch, kriege ich nochmal so eine Chance, ins Halbfinale zu kommen?
Und er hatte ja einfach schon große Erfolge in der Vergangenheit gehabt. Und wir können ihm wahrscheinlich zutrauen, jeden Spieler hier im Turnier zu schlagen, wenn er solche Leistungen bringen kann, die ganzen zwei Wochen. Und eine Zahl sticht für mich einfach heute heraus. Er hat 55 Mal den ersten Aufschlag reinbekommen, hat 51 Punkte davon gewonnen. Ah, es ist halt einfach Wahnsinn. Natürlich, Opelka ist nicht der beste Return-Spieler, aber Opelka ist auch nicht so schlecht, dass er normalerweise nur 4 Punkte gegen Raonic beim ersten Aufschlag gewinnt. Und Raonic hat sich dann reingefuchst in die Aufschlagspiele und ja, man hat das Gefühl, so ein bisschen die Luft war einfach raus bei Opelka nach dem ersten Satz. Aber das war schon eine ziemlich beeindruckende Ansage von Raonic. Und jetzt bin ich auch gespannt auf das Match gegen Pella. Pella gegen Anderson, obwohl Pella das in 3 Sätzen gewonnen hat, war sehr eng. Der hat am Ende nur 9 Punkte mehr gewonnen, Guido Pella. Und hier war natürlich das Erstaunliche, er konnte mithalten. Er hat also mithalten bei den Aufschlägen. Er hat selber das einfach gut gemacht. Er hat schnelle Punkte hinter dem ersten Aufschlag gewonnen. Er hat dafür gesorgt, dass dort quasi Pari herrschte. Und die längeren Ballwechsel, die hat er dann halt für sich entschieden. So wie man es auch erwarten würde von ihm. Und Pella ist jemand, den wir wahrscheinlich jetzt einfach langsam als einen Top-20-Kandidaten zählen müssen. Als jemanden, der in der Lage sein kann, das Level vielleicht auch etwas länger zu halten. Ist auch jemand, der immer und immer wieder in seine Karriere investiert hat, der immer wieder an neuen Sachen versucht, ein Schräubchen zu drehen und da besser und besser geworden ist. Und letztes Jahr war es noch eine Sensation, als er Cilic hier besiegt hat. Jetzt ist eine leichte Überraschung und er wird wahrscheinlich gegen Raonic verlieren, aber das war schon ziemlich gut, was er da heute gemacht hat.
Ich möchte betonen, dass ich Guido Pella entdeckt habe vor 3 Jahren im Fantasy-Tennis-Spiel damals von Ben Rothenberg, hatte ich ihn ganz zu Anfang gleich dabei. Leider hatte er damals noch nicht die Anforderungen an dieses Fantasy-Tennis-Spiel erfüllt, aber jetzt kommt er spät, aber er kommt und Guido Pella genießt im Moment auch eine gute Zeit, ähnlich wie Benoit Paire. Wir haben noch 2 Achtelfinals zu besprechen. Eins haben wir noch zu besprechen, das nämlich zwischen Novak Djokovic und Hugo Humbert. Novak Djokovic hat heute gegen Hubert Hurkacz eine sehr unterhaltsame Partie gespielt, jedenfalls über 2 Sätze. Dann hatte Hubert Hurkacz sehr überraschend den Satzausgleich geschafft mit 7:5 im Tiebreak des zweiten Satzes. Danach gab es aber weniger Gegenwehr von ihm gegen Djokovic und das ist halt das große Problem bei Best of 5. Du musst gegen Novak Djokovic halt in 3 von 5 Sätzen wirklich auf diesem Niveau spielen, wie Hubert Hurkacz es heute im zweiten Satz auf jeden Fall getan hat und im ersten in Ansätzen. Hubert Hurkacz gehört die Zukunft, von dem werden wir sicherlich noch eine ganze Menge hören, aber Novak Djokovic ist durch, trifft jetzt etwas überraschend auf Hugo Humbert, der heute gegen einen, das müssen wir dazu sagen, sehr schwachen Felix Auger-Aliassime in 3 Sätzen gewonnen hat und hier auch eins seiner besten Karriereergebnisse, das beste Karriereergebnis feiert.
Das Beste auf jeden Fall. Aber nochmal kurz zum Djokovic-Hurkacz-Match. Hier war so ein bisschen der Klassiker. Hurkacz hat 2 Sätze, eine fantastische Leistung gebracht, war auf dem Level von Djokovic. Aber Djokovic hat sich das Break zu Anfang des 3. Satzes geholt. Und da war das Ding durch. Du hast Gefühle, hatte Hurkacz dann wahrscheinlich auch. Und Djokovic hat es halt super gemacht. Er ist in Gefahr geraten, aber er hat sich aus dieser Gefahr ja nicht mal herausgewunden. Er hat gesagt, ja, hallo, danke, hier ist die Gefahr, aber das tut mir jetzt auch nicht wirklich aus der Bahn werfen. Und er hat sehr dominant hinter dem ersten Aufschlag gespielt, hat ab dem 3. richtig gut retourniert, hat Hurkacz da das dann abgenommen. Aber Hurkacz ist vielleicht am Ende derjenige, der die Karriere haben wird, die Jerzy Janowicz nicht hatte. Der war ähnlich groß, auch ein bisschen schlaksiger Typ, eben auch aus Polen, auch jemand, der sehr sehr spektakuläre Ballwechsel gehen konnte, aber sich immer wieder verletzt hat. Und vielleicht wird Hurkacz ja derjenige, der die Karriere quasi hat, die am Ende Janovic versagt geblieben ist. Wäre schön. Man kann so jemanden immer im Tennis gebrauchen. Und dann zur Leistung von Felix Auger-Aliassime gegen Hugo Humbert. Ich bin derjenige, der ihn hier immer so lobt und auch sagt, ihm gehört die Zukunft des Tennis. Das war heute einfach eine schwache Leistung. Da müssen wir nicht drum herum reden. Er hat in den entscheidenden Situationen immer wieder Doppelfehler drin gehabt. Er hat sehr gewackelt beim Aufschlag. Er hat fast alle längeren Rallyes verloren. Er hat eigentlich jedes Mal, wenn der Ball länger im Spiel war, lauerte die Gefahr, dass er einen ziemlich schnellen und auch unnötigen Fehler machen würde. Und Humbert hat das gut gemacht. Humbert ist auch talentiert, ist nicht ganz auf dem Level von Felix Auger-Aliassime unterwegs. Und ich kann mir vorstellen, dass er am Montag Novak Djokovic eine ganz gute Partie liefern wird und dass es ziemlich unterhaltsam sein wird. Aber ja, heute hat er ein bisschen davon profitiert, dass Auger-Aliassime eben nicht diese beeindruckenden Leistungen der letzten Wochen wiederholen konnte, wo Auger-Aliassime ja einfach kaum ein Match dabei hat, wo man jetzt sagt, meine Güte, hat er einfach schlecht gespielt. Aber heute hat er genau das schlecht gespielt.
Eins noch zu Hubert Hurkacz. Heute hat man wieder gesehen, dass er Andy Murray unglaublich ähnelt mit seinem Spielstil und allem, was dazugehört. Aber der Original Andy Murray spielt dann ja auch hier mit, wollte eigentlich heute im Mixed mit Serena Williams spielen. Das sollte eigentlich nach dem Match von Corey Gauff gegen Polona Herzog stattfinden. Wenn Polona Herzog das in zwei Sätzen durchgezogen hätte, dann wäre es auch zu diesem Mixed gekommen. Aber so müssen die beiden auf morgen warten und sind auch morgen wieder als to be arranged angesetzt worden. Das heißt, nicht vor 17.30 Uhr werden die beiden auf den Platz treten gegen Andreas Mies und Alexa Guaracci. Vorher hat Serena Williams aber morgen noch auf dem Platz 1 ihr Einzel zu spielen, nämlich gegen Julia Görges. Das ist der Platz 1. Danach Sloane Stephens gegen Joe Konta und dann Joan Sosa gegen Dan Evans. Auf dem Center Court wird morgen das erste Mal Ashleigh Barty spielen gegen Harriet Dart. Joe Wilfried Tsonga danach gegen Rafael Nadal und Luca Puy gegen Roger Federer. Böse Zungen würden behaupten, Ashleigh Barty hat Glück, dass sie gegen eine Britin spielt. Ansonsten wäre sie immer noch nicht im Center Court.
Generell war sowieso die Frage gewesen, welche Matches kommen auf den Center? Wir hatten gestern schon ein bisschen spekuliert, es waren genug Kandidaten oder Kandidatinnen da. Serena Williams, Julia Görges, Sloane Stephens, Joanna Konta, Ashleigh Barty, Harriet Dart. Alle hätten mal auf den Center setzen können. Kann verstehen, dass Tsonga gegen Nadal dahin sollte. Ob Puy gegen Federer da unbedingt hin muss, ist die Frage. Aber so ist es am Ende gekommen. Die einzigen, die damit ja wirklich ein Problem haben, sind diejenigen, die hier vor Ort sind und Tickets für die spezifischen Courts haben. Am Fernseher macht es eigentlich keinen riesigen Unterschied, wo die Matches dann sind.
Wir können noch mal gerade einen Blick auf das Mixed werfen, weil heute haben nämlich einige interessante Mixed stattgefunden. Unter anderem hat Nick Kyrgios zusammen mit Desiree Krawczyk gespielt. Die haben gegen Marcus Daniel und Jennifer Brady ein sehr unterhaltsames Mixed gespielt auf dem Platz 18. Daniel und Brady gewannen am Ende 7-5 im dritten Satz. Auch Laura Siegemund hat zusammen mit Artem Sitak gewonnen mit 6-4 im dritten Satz gegen Ken Skupski und Daria Jurak. Allerdings wurde das Spiel zwischendurch unterbrochen, weil es eine Sprinkleranlage losgegangen war. Das hat für sehr, sehr lustige, heute einen lustigen Zwischenfall gesorgt. Die beiden Jie-Geschwister, Cheng Peng, ich weiß leider nicht, wie der Name ausgesprochen wird, und Shi Suwei, die haben ihre erste Runde auch mit 6-4 und 6-4 gewonnen. Und Venus Williams und Frances Tiafoe haben auch ihre erste Runde gewonnen gegen Clayton und Gray aus Großbritannien. Da ist schon sehr viel Klasse bei diesem Mixed Draw in diesem Jahr.
Ja, Tiafoe und Venus Williams waren danach auch in einem der Interviewräume. Das war sehr lustig. Venus, die ja gar keinen Bock auf Pressekonferenzen hat, hat das auch in ihrer Körpersprache ausgedrückt. Und Frances Tiafoe, der ja wirklich so ein bisschen der immer nette, super bescheidene, total lustige Typ ist, saß da und hat es richtig genossen, neben ihr zu sitzen. Und Venus hat gesagt, ja, sie hat einfach Bock, sie hat Spaß am Doppelspielen. Frances hat nur gedacht, Dankeschön, das mache ich natürlich mit. Und das war sehr amüsant und man kann gespannt sein, wie sich diese Mixed-Auslosung noch entwickeln wird.
Ich glaube, dass die beiden wirklich gut zusammenpassen, so als Mixed, weil sie ist dann doch eher die Introvertierte, er ist der auf dem Platz richtig aus sich rausgeht. Beide spielen fantastisches Tennis. Auf die beiden habe ich so richtig Bock. Und wie gesagt, Serena Williams und Andy Murray haben noch gar nicht angefangen mit ihrer ersten Runde gegen Andreas Mies und Alexa Guaracci. Wie gesagt, morgen dann. Andy Murray soll eigentlich auch noch Doppel spielen, morgen auf Platz 2, dann zusammen mit Pierre-Hugues Herbert. Das war's für heute. Wir haben auch wieder eine Gewinnspielfrage. Nachdem das mit den Doppeln oder mit den Assen bei Riley Opelka und Milos Raonic überhaupt nicht geklappt hat, weil die nur 26 Asse gespielt haben. Da haben wir uns gedacht, Mensch, dann machen wir nochmal eine Frage mit Assen. Morgen spielt Julia Görges gegen Serena Williams. Wie viele Asse werden in diesem Spiel gespielt? Also insgesamt schreibt uns die Antwort bis zum Beginn des Spiels, ungefähr um 14.05 Uhr morgen, entweder auf Facebook, facebook.com/chipundcharge oder auf Twitter @chipundcharge und gewinnt mit etwas Glück die aktuelle Ausgabe des Tennismagazins und dazu noch am Ende kommen alle Teilnehmer in eine große Verlosung und dann verlosen wir noch das aktuelle Wimbledon-Handtuch, was bei Fans ja auch sehr beliebt ist. Das war's für heute. Wir freuen uns über Rezensionen, Bewertungen auf iTunes. Ansonsten bleibt uns gewogen. Morgen lesen wir uns wieder. Morgen hören wir uns erst relativ spät, vielleicht erst am Sonntagmorgen mit dem Daily, aber es kommt auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.